herzlich willkommen zu Folge 12 vom Was denkst du denn Podcast? Hier ist Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Hallo. Zuallererst, bevor wir euch das Thema vorstellen, möchte ich mich total bedanken bei euch und Rita auch stellvertretend. Die kriegt nun nicht den ganzen Traffic ab, der über Twitter und Facebook und so reinkommt.
Aber Nora erzählt mir das.
Genau, wir sprechen dann darüber und weil ihr das überhaupt gar nicht mitkriegt im Zweifel, wollte ich nur sagen, danke, dass ihr euch so rege an unserer Diskussion beteiligt. Also ich habe sowohl zu unserem Urlaub in Bulgarien Podcast, unserem Schimpf- und Wutausbruchspodcast sozusagen, eine Rückmeldung bekommen von Moritz Klenk, der sich eine Stunde lang damit beschäftigt hat, die Beleidigung zu verteidigen. Was ich hochspannend finde. Wir sind sicher nicht einer Meinung, aber ich finde es grundsätzlich erstmal toll, dass sich jemand in der Form und so ausführlich mit uns beschäftigt. Ich habe das auf unserer Seite verlinkt. Ja, also jeder, der das hören möchte und auch mal eine Gegenposition zu unserer haben möchte, die ja versucht, gemäßigter mit Beleidigungen umzugehen und auch erkenntnistheoretisch korrekt.
Das versucht Moritz sicher auch.
Ja, nein.
Nein,
okay. Nein, das versucht er nicht. Genau, der kann sich das gerne anhören. Und auch zum Geruchspodcast gab es zahlreiche Rückmeldungen. Also viele finden sich da wieder. Manche finden aber auch schon, dass ich so ein bisschen Hardliner bin, was die Parfümgeschichte angeht. An dieser Stelle danke an Michael Strohmeier, der mir zahllose WhatsApp-Sprachnachrichten dazu geschickt hat.
Ein engagierter Douglas-Mitarbeiter?
Nein, überhaupt nicht. Er fand nur, ich wäre also so echt gemein. Krasser Hardliner, was das Parfüm Schenken angeht. Ja. Und hatte aber auch wirklich gute Argumente auf seiner Seite. Das muss ich ihm mal lassen. Vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal aufarbeiten. Aber ihr seht, ihr könnt mit uns sprechen und ich habe aktuell sogar noch eine Facebook-Seite eingerichtet für den Was denkst du denn Podcast. Also ihr erreicht uns jetzt auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail oder in den Kommentaren auf unserer Website. Einfach nach Was denkst du denn Podcast oder www.ddd-podcast suchen.
Und mich könnt ihr ansprechen, falls ihr mich zufällig auf einer Parkbank trifft.
Und beleidigt. Nein, ich leite das natürlich an dieser Stelle auch alles brav an.
Ja, ja, nein, das war, ich meine nur, weil ich mich so enthalte. Das ist ja eine total arrogante Haltung von mir. Ich kann das alles nicht und bin total dankbar, dass Nora das macht. So.
Ich finde ja gar nicht, dass du dich enthältst. Ich schicke dir das weiter.
Nein,
das
wir sprechen ja das, richtig drüber.
Genau. Ja. Und dein Uni-Mail-Programm, ja? Findet ja auch, ich schreibe dir so viele Mails, dass ich ständig im Spam-Ordner lande.
Das ist wahr.
Das unterdrückt natürlich die Kommunikation ein bisschen, aber
bist du aber nicht die Einzige, muss ich sagen. Das wählt so zufällig aus, was ich lesen soll und was nicht.
Das ist also, jede dritte Mail kommt an und manchmal auch nur jede dritte SMS. Deswegen grämt euch nicht. Es kommt aber an und wir reden drüber und wir können halt nur nicht ständig dann einen neuen Podcast dazu machen. Wir werden das einfach zu gegebener Zeit einfach mal aufnehmen und überlegen uns, wie wir das machen können. So, genug der Werbung. Wir haben uns ein kleines Thema wieder mitgesetzt. Es kommt auch schon wieder von Facebook, weil eine Freundin mich in einem Artikel markiert hat auf Facebook. Und zwar ging es darum, dass Tagebücher gefunden wurden, die so ein bisschen erklären, wie konnte das eigentlich passieren mit diesem Zweiten Weltkrieg. Und darunter schrieb jemand, dass das ja wirklich nicht zu verstehen sei. Und es könnte ja keiner sagen können, er hätte das nicht gewusst und. Dass es unverständlich wäre, warum es da nicht zur Handlung gekommen ist. Grundsätzlich verstehe ich diese Haltung, habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das wirklich so unverständlich ist und habe dann darauf geantwortet, naja, nur weil wir über etwas Bescheid wissen, veranlasst uns das nicht zwingend, dazu auch zu handeln. Und da muss ich nicht mal so weit zurückgehen und an den Zweiten Weltkrieg denken, sondern da denke ich einfach mal darüber nach, wie häufig ich Posts sehe, die sagen, wie schlecht zum Beispiel Pappbecher, To-Go-Becher für die Umwelt sind. Ja, also es kann wirklich niemand behaupten, er wüsste das nicht. Mhm. Und trotzdem ist unser Straßenbild geprägt von Leuten, die Pappbecher haben. Sämtliche Instagram-Postings, ja. Also wer was auf sich hält und ein netter, toller Hipster in der Großstadt ist, der macht ein Foto von sich mit einem Pappbecher. Oder, was ich fast noch schlimmer finde, hat irgendein Getränk, jetzt gerade so ein Iced Macchiato, in so einem Plastikbecher dabei. Das heißt, obwohl wir wissen, und wir wissen es alle, wie schädlich das ist, passen wir unser Handeln nicht an. Mhm. Ja? Und ich frage mich halt, wie kriegt man das hin? Also wie kann ich Wissen in Handlung übersetzen? Wann passiert das in meinem Kopf, dass ich etwas weiß und daraus eine Konsequenz ableite, die mich dann zu einem anderen Handeln anleitet? Mhm. So. Was sagt denn die Philosophie dazu, Rita?
Boah.
Das ist ausführlich.
Ich sage mal, was ich alles nicht sagen kann. Es, ist ein unglaublich komplexes Feld und ich habe auch gemerkt in der Vorbereitung und im Nachdenken darauf, ich halte das für total wichtig, darüber nochmal neu nachzudenken, aber es gibt eben so vieles, was noch mit dran hängt, dass man im Prinzip eine Folge 0, eine Folge 1 und eine Folge 2 und 3 dazu machen müsste, denn es hängt ja nicht nur an der Frage, wie übersetzt man jetzt ein Wissen in Handlung, sondern was ist Wissen und welche anderen Kräfte sind überhaupt noch beteiligt daran, dass wir handeln und auch, was ist Handeln? Ja, wenn wir das abgrenzen, was ist denn eine Nichthandlung auch? Also diese Frage von Facebook, hätte man da nicht widerständig handeln müssen, war es, glaube ich. Ne? Also hätte man nicht was dagegen tun müssen.
Irgendwas dagegen tun, genau.
Während ja was getan wurde, nämlich zugesehen. Ne? Also das klassische Mitläufertum ist natürlich auch ein Tun. Ja, also aus dem Denken ein Handeln folgen, gar nicht so einfach. Das Erste, was mir dazu einfiel, mal das Beispiel mal wieder aus der Politeia bei Platon, wo es im Höhlengleichnis ja diesen Gang des Philosophen raus aus der Höhle gibt, der dann das Gute sieht, die Idee des Guten, und dabei verweilen möchte. Wer will das
beim
nicht,
Zugucken.
Wenn man das, ja, beim Schauen, weil, ne, ach, endlich das Richtige erkannt haben. Und dann muss man den quasi zwingen, zurückzugehen in die Höhle und den anderen Bescheid zu sagen, da draußen gibt's noch was. So. Mhm. Der zwingt sich selbst, der sieht das schon ein, weil das zur Einsicht dazugehört, dass man dann eine Handlung daraus folgern muss. Aber es gibt etwas anderes in ihm, das da verweilen möchte. Und schon bei Platon gibt es so einen großen Mythos, den des Seelenwagens. Und er sagt, Menschen haben, in der menschlichen Seele ist es wie bei so einem Gespann. Das ist ein Wagen, da gibt es einen Lenker und zwei Pferde. Ein gutes, ein schlechtes natürlich. Bei den Göttern nur gute Pferde, aber bei Menschen ist ein schlechtes dabei.
Ja, Mensch.
Nämlich die Begierde. Ne, so.
Ja.
Und die Vernunft ist der Lenker und gut ist die Entschlossenheit und der Mut. So, und wir müssen das irgendwie, also unter Ägide der Vernunft hinkriegen, sozusagen das Begehren einerseits, das eher Triebhafte und das Vernünftige so in Einklang zu bringen und zu einer Handlung zu überführen, mit der wir eins sind. Das heißt, auch schon in diesen ganz frühen Philosophemen sozusagen gibt es eine Mehrheit von Kräften, die beschrieben wird in uns.
Mhm.
Die es schwierig macht zu sagen, okay, hier ist Einsicht, da ist Handlung, dort übersetzt sich automatisch eins zu eins. Wenn ich eine Einsicht habe, übersetzt sie sich in Handlung. So einfach ist das nicht.
Das sehe ich übrigens tatsächlich ständig an der Supermarktkasse im Bio-Supermarkt. Das klingt total bescheuert, ja, aber ich gehe in den Bio-Supermarkt. Da kann man sich drüber unterhalten, ob das gut oder schlecht ist. Die Diskussion führen wir wann anders.
Mhm.
Aber ich kaufe da ein. Das heißt, ich habe mir grundsätzlich ja schon vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über mein Konsumverhalten gemacht, wenn ich da hingehe, weil ich gehe halt nicht dahin, wo alle hingehen. So, dann sind vor mir Leute, die packen alles einzeln in Plastiktüten.
Mhm.
Das ist der Moment, wo ich kurz davor bin zu sagen, naja, wie dumm kann man denn sein? Dann gucke ich aber auf das, was ich auf dem Band liegen habe und muss sehen, verpackt, Plastik, Hartplastik, ja, da werde ich dann doch ein bisschen kleinlaut. Ich habe dann zwar mein Obst und Gemüse nicht mehr extra verpackt, weil ich dafür Beutel mit habe oder es einfach so lose in den Rucksack schmeiße. Das mag man hygienisch finden oder nicht, ist mir scheißegal.
Mhm.
Ich esse das so und merke dann einfach, na, es ist wirklich total schwierig. Und was gäbe es denn für mich? Es gäbe eine Alternative. Ich könnte aus Nippes eine halbe Stunde nach Sülz fahren und im Unverpacktladen einkaufen. Mhm. Ja, so. Mache ich aber nicht.
Ja, und die Frage dahinter ist ja auch, abgesehen davon, dass du auch im Bio-Supermarkt einkaufen kannst, weil du das schick findest und es zu deinem Selbstbild gehört und gar nicht aus moralischer Überzeugung. Die Frage ist, wie stark ist das jeweilige Begehren dahinter? Das ist so der philosophische Begriff dazu, ne? Begehren einerseits und ja, vielleicht Vernunft oder sowas andererseits. Man kann auch von Attraktion und Repulsion sprechen, also was zieht mich an, was stößt mich ab? Das ist das eine. Also wir müssen fragen, welche Kräfte sind da in uns? Auf der zweiten Stufe können wir fragen, in welchem Verhältnis stehen diese Kräfte? Bin ich einerseits meinem Begehren total ausgeliefert oder ist da etwas, was das Ganze bremst oder in eine andere Richtung lenkt? Also wie ist das Verhältnis der Kräfte untereinander? Und dann kommt noch der dritte Punkt, den finde ich für diese Supermarktfrage entscheidend, nämlich wie bewerte ich das?
Mhm.
Bin ich damit gut, dass in mir diese unterschiedlichen Kräfte sind, die irgendwie was wollen, oder will ich ein anderer Mensch sein? Also das Begehren und das Bewerten, die stehen auch manchmal nochmal konträr zueinander. Ich kann zum Beispiel entscheiden, ja, ich möchte ein ökologisch korrekt lebender Mensch sein. Das ist so mein Selbstentwurf und ein sehr langfristiges Ziel. Aber diese ganz kurzfristigen triebhaften Begehren habe ich vielleicht trotzdem. Also ich will jetzt das besitzen und das ist aus Plastik und ja, und dann gibt es halt unterschiedliche Weisen, damit umzugehen. Zum Beispiel Verdrängung, gibt es. Oder so gelegentliche Exzesse kennt man auch.
Ja, klar.
Dann mal eine Ausnahme machen oder das rationalisieren und sagen, warum es jetzt dann doch gar nicht so schlimm ist. Also die Umgangsweisen damit sind hier unterschiedlich. Und spannend ist eben, dass sich durch diese Komplexität des Ganzen so eine Art, da zitiere ich jetzt Charles Taylor und Hartmut Rosa, der das aufnimmt, so eine moralische Landkarte ergibt. Und die ist eben nicht nur zweidimensional, sondern dreidimensional. Also Bewertung zeigt auch gewisse Höhen und Tiefen an. Nicht nur, wo geht's nach rechts und nach links, sondern auch, was ist mir wie wichtig? Ich priorisiere da. Ne? Und das kann sich über den Lebensverlauf, also eigentlich ist es vierdimensional, weil die Zeit dazu kommt, auch nochmal ändern.
Ich wollte gerade sagen, dass, ja? Also da, tatsächlich, also nicht nur die Zeit im Lebensverlauf, sondern auch im Tagesverlauf im Zweifel. Denn am Ende ist es ja so, dass ich mit einer Hand, also an einer einzelnen Handlung ja ein endloser Prozess an nachfolgenden Einschränkungen, Handlungen, Begierden, Negierungen, was auch immer dranhängt. Das heißt, in dem Fall, wo ich halt erkenne, zum Beispiel bei einer Supermarktkasse, okay, ich könnte auf dieses Plastik verzichten, ich könnte mir jetzt zu Hause, ich habe wirklich, weil ich von Plastik zum Beispiel auf Gläser umgestiegen bin, die nun nicht mehr wegwerfe, weil ich sie benutze, um mein Essen zu transportieren. Ich habe aber viel mehr Gläser, als ich Essen transportieren oder auch einlagern möchte. Das heißt, ich könnte mit meinen Gläsern tatsächlich diese halbe Stunde einen Weg in den Süden von Köln fahren und dann zum Beispiel schon auf die Woche lang planen, was ich wann essen will.
Ja.
So, dieser Mehraufwand, also ich will auf Plastik verzichten und weiß, das ist wichtig für die Umwelt, aber ich müsste einen erheblichen Mehraufwand betreiben, um das sinnvoll in meinen Alltag zu integrieren.
Genau, und das würdest du vermutlich nur tun, wenn dir das sozusagen vertikal wichtig ist, wenn das ein übergeordnetes Ziel ist. Nicht horizontal auf der gleichen Ebene mit anderen Zielen, so nebengeordnet, sondern wenn du sagen kannst, und das ist so mein Selbstbild, mein Lebensentwurf, darauf lege ich mich fest, so ein Mensch möchte ich sein. Und dem ordne ich alles unter.
Oder wenn eine Belohnung schneller zu sehen ist. Also ich meine, ich sehe ja jetzt nur, weil ich jetzt diesen Weg mache und mein ganzes Leben umstrukturiere, bekomme ich ja trotzdem noch ständig Meldungen, das ganze Meer ist voller Plastik. Mhm. Also das fühlt sich ja an wie, ich mache was, aber es hat am Ende, hat es keinen Effekt.
Ja,
ich kann trotzdem nichts ändern, obwohl ich das tue.
Ja.
Und warum soll ich jetzt der Umwelt eine übergeordnete Priorität geben, meinem persönlichen Leben gegenüber. Ja?
Das ist ja total selten, dass meine Handlung sozusagen direkte Resonanz hat oder einen Effekt, den ich beobachten kann oder einen, den ich auch planen könnte. Es gibt ja dann unglaublich viele Effekte. Das macht das Ganze so schwierig. Aber in der Tat ist das eigentlich das, was Menschen als am schönsten erleben, wenn sowohl ihre eigene Stimme in der Handlung vorhanden ist, also mein Begehren irgendwie vorkommt und mein Selbstbild damit bestätigt wird, aber auch die Welt antwortet mit irgendwas. Und sei es der andere Mensch, der dich bestätigt. Also es können ja auch Menschen um dich rum sein, die sagen, das finde ich super, dass du das machst, das wollte ich auch schon längst und irgendwie so. Davon wird der Müllberg im Ozean erstmal nicht kleiner.
Nein.
Aber es ist eine Form von Resonanz. Es bleibt nicht total resonanzfrei, das Ganze.
Aber man muss schon sehr asketisch sein, was diese Resonanz angeht.
Ja.
Also man muss ja extrem bescheiden sein und ich finde, es hat auch ein bisschen was mit einem Verzicht auf diese Bestätigung zu tun, sondern wirklich die Belohnung in sich selbst zu finden. Und auch das ist, finde ich, total hart.
Ja, wir hatten es ja auch schon mal von Askese. Ne? Askese ist die Übung. Ich muss mich auch einüben in so einem Verhältnis zwischen meinen unmittelbaren Trieben und ob ich denen jetzt folge und meinem vielleicht sehr langwierigen Selbstbild, das sich vielleicht nie voll resonant entwickelt. Ne? Also Autoren und Autorinnen kennen das, wie unglaublich lang man auf Bestätigung warten muss für das, was man da gelernt hat. Man schon wieder vergessen, was man da geschrieben hat. Ne? Und dann wird das veröffentlicht und irgendwer sagt was dazu. Oder sagt halt auch keiner was dazu.
Ja, das kann auch passieren. Das
kann auch passieren, genau. Also diese Langfristigkeit ist, glaube ich, auch schwer auszuhalten. Umgekehrt ist aber unser Verhältnis zur Zeit, das zeigt sich daran ja ganz schön, auch so ein Freiheitsmoment. Also dass es da überhaupt eine Art von Verzögerung gibt, dass nicht alles unmittelbar direkt eine Wirkung erzeugt, sondern dass sich da so eine Lücke einträgt zwischen meinen eigenen Überlegungen und dem Handeln zum Beispiel oder auch zwischen meinem ersten Handeln und den Effekten und so. Das ist im Moment vielleicht lästig, aber letztlich ist das die Begründung dafür, dass wir reflektiert handeln können. Also es ist ein Freiheitsmoment. Ich kann, ja, Kierkegaard würde sagen, ich kann zu meinen Verhältnissen ein Verhältnis gewinnen durch diese Verschiebung, durch diese Verzögerung. Wenn ich immer unmittelbar im Moment wäre und unmittelbar in so einer Linearität von Ursache und Effekt, dann gäbe es das nicht. Also, dass es da Brechungen gibt, ist schon auch eine Beruhigung, gleichwohl eine, die manchmal schwer auszuhalten ist, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist halt so ein Ding zwischen Beruhigung und eigentlich Ungeduld. Ne? Also, wir sind ja auch wirklich in vielen Dingen und in vielen Handlungen gewohnt, dass wir eine direkte Resonanz bekommen. Also da muss man sich ja nur mal an so ein Touchpad erinnern. Also allein durch diese Digitalisierung. Ich tippe auf mein Telefon und deswegen ist es zum Beispiel, selbst Babys können machen, dass sich auf diesem Touchscreen was bewegt. Und deswegen sind auch alle Kleinkinder und Babys, die ich kenne, total heiß auf so ein iPhone, weil die da drauf rumdrücken und dann passiert sofort was. Die haben Einfluss. Und ich glaube, das ist schon so ein ganz frühes Konzept von Selbstwirksamkeit.
Ja, das ist total berühmt geworden. Selbstwirksamkeit, Bandura und so, ja.
Echt? Also, aber, also tatsächlich ist für mich so Selbstwirksamkeit, also ich habe das nicht mir angelesen, sondern für mich ist so, ich beobachte das. Lustigerweise beobachte ich das ja vor allen Dingen beim Reitunterricht, dass Menschen das Gefühl haben, sie hätten gar keinen Einfluss auf das Pferd und den Einfluss, den sie haben, aber nicht wahrnehmen.
Ja,
also dann immer sagen, ja, das Pferd macht so und so. Ja, das, also dem Pferd quasi die eigene Handlung, die man vollführt, unterschieben. Also dann sagen, aber das Pferd macht ja das und das und ich erstmal erklären muss, aber nur, weil du vorher etwas anderes getan hast.
Und also den Seelenwagen falsch gelenkt. Ja,
genau.
Ja.
Es ist eine Reaktion auf etwas, das du getan hast, das dir aber gar nicht mehr bewusst war. Du hast gar kein Bewusstsein mehr dafür, was du da tust, was du mit deinem Körper tust und welche Befehle du von dir gibst. Und das finde ich, finde das sehr interessant zu beobachten. Also ich glaube, zum Beispiel, dass ein Großteil der Frustration, die heute herrscht, damit zusammenhängt, dass wir das Gefühl von Selbstwirksamkeit nur dann haben, wenn wirklich was Großes passiert.
Ja.
Also die kleinen
Sachen sehen
wir halt, also ich sehe halt nicht, also wenn ich mich jetzt für Umwelt engagiere, dann muss gefälligst auch innerhalb von einem Monat eine Meldung kommen, dass der Müllberg geschrumpft ist.
Ja, genau.
Und zwar merklich.
Nora Hespers hat den Müllberg zum Schrumpfen gebracht, muss im Express stehen.
Auf-to-go-Becher.
Voll gut.
Ja.
Das wäre am besten, das stimmt. Und in der Tat ist das ja dann mehr als Selbstwirksamkeit, nämlich schon wieder eine Antwort auf deine Selbstwirksamkeit. Ich finde nämlich, in diesem Konzept von Selbstwirksamkeit geht genau das verloren, was du eigentlich jetzt beschrieben hast, dass wir eigentlich auf Antwort warten und nicht nur auf so ein Echo und so ein Widerhall, irgendwie, oh, ist irgendwas passiert, sondern auf eine echte Antwort, also auf was verändern in der Welt. Und die Welt verändert aber auch mich, also die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was meinen Handlungen alles nicht zustatten kommt, sondern was meine Handlungen erst motiviert, die ist auch wichtig.
Ja, absolut,
das stimmt. Ja, für eine Handlung, für die ich auch verantwortlich bin, muss ich ja irgendeinen Freiheitsmoment wahrgenommen haben. Ich muss sozusagen das Material haben, um diese Handlungen auszuführen und genügend Tatkraft und alles Mögliche. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man freiheitlich irgendwas verändern kann in der Welt und dann noch dazu die Antwort der Welt hört. So. Das ist ein seltenes Geschenk. Es ist ein
Wechselspiel, ne? Also auch in der Kommunikation. Das ist so.
Genau, das ist so unterlaufen im Prinzip.
Ja, und auch die Selbstmotivation. Also warum mache ich Sachen? Das ist ja manchmal, ich mache ja Dinge, wo ich nachher denke, hey, wie verstehe ich nicht, wieso habe ich das jetzt gemacht? Also warum ist mir das passiert? Man ja denke, ich weiß gar nicht, wie mir das passieren
gegen
konnte.
Gegen meinen Willen. Das ist sehr lustig. Ich habe,
bitte.
Ja.
Wenn du schon sagst, es ist sehr lustig.
Ich finde das sehr lustig. Weil, ich war bei einem Vortrag von Robert Caine, der bei den Theologen in Köln vorgetragen hat, obwohl er eigentlich Philosoph ist. Und da fragte jemand, ja, wie ist das denn mit Handlungen, die ich gegen meinen Willen ausgeführt habe? Und da hat der herzlich gelacht und gesagt, ja, die gibt es nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Also man kommt auf dieser Landkarte von Begehren und Bewertung kaum ohne das Konzept von Willen aus. Ich muss ja davon sprechen, was will ich und warum handle ich danach und ne, wie groß sind meine Überzeugungen.
Aber das Willen, ich finde, Willen indiziert schon, dass man eigentlich einen aktiven Zugriff auf seinen Willen hätte. Und das hat man manchmal gar nicht.
Nee,
man
will
manchmal so unterbewusst und steuert dann auch gerne mal in so eine Katastrophe rein. Ja, weil man sich über sein Wollen nicht im Klaren ist.
Ja, genau, weil die Frage war ja auch gerechtfertigt. Es gibt ja dieses Empfinden von, das ist mir mehr passiert. So, ich hab da schon,
das passieren konnte.
Was macht die Frau in meinem Bett? Ich weiß es nicht. Das ist so passiert.
Das war der Alkohol.
Ja,
ich habe nichts damit zu tun.
Das ist der Wille des Alkohols.
Genau.
Der Weltgeist hat sich entfaltet. Dann ist das halt passiert.
Der steckte in diesem Schnaps.
Genau, ja. Nee, weil bei Caine war die entscheidende Unterscheidung, die er gemacht hat, sagt er, also interessant sind eigentlich die Handlungen, die meinen Charakter formen. So Self-Forming Actions nennt er das, SFAs. Und dann saß ich da und dachte, ja, welche sind denn bitte nicht charakterbildend? Also eigentlich sind ja alle Handlungen letztlich eine Aussage darüber, was ich richtig und falsch finde und insofern charakterbildend. Was er meint sind, ich habe dann gefragt, sind solche, die unmittelbar einen inneren Konflikt beenden. Also er kam mit dem Beispiel, die Geschäftsfrau muss pünktlich zum Termin, um einen neuen Job zu kriegen und weiß, das ist super wichtig, weil muss, weiß ich nicht, auch sich selbst ernähren und andere meinetwegen noch mit. Also es ist wichtig und dann passiert am Wegesrand ein Unfall und sie muss in dieser Situation den inneren Konflikt austragen, helfe ich jetzt und komme zu spät zum Termin oder helfe ich nicht, komme pünktlich. So. Und mit dieser Aktion, die sie dann macht, entweder weiterfahren oder anhalten, beendet sie diesen inneren Konflikt. Insofern ist es dann eine self-forming Action, während andere keine wären. Ich fand das ja in Teilen plausibel.
Mich überzeugt es nicht 100%.
Ging mir also, aus. Ja, aber ich kenne diese ganze riesige Philosophie darum nicht. Also das ist sehr arrogant zu sagen, jetzt an diesem einen Beispiel bin ich nicht voll dabei. Darum entfaltet sich die ganze Diskussion um Determinismus oder Willensfreiheit letztlich.
Genau, und das Ding ist, ich glaube nicht an das Ende des Konflikts. Ja. Ich glaube, man hat halt einfach eine Entscheidung getroffen für diesen Moment. Und die würde ich im Zweifel in einem anderen Moment nochmal anders treffen und so. Also auch das, glaube ich, ist halt nicht stabil. Das
ist jetzt so. Also es denkt immer noch so von einem starken Subjekt aus, dass das einmal entscheidet und dann habe ich damit irgendwie eine Aussage gemacht darüber, wer ich bin. Aber dass ich natürlich auch Effekt bin, während ich handle, das geht dabei ein bisschen verloren. Also wie gesagt, ich muss das Material haben, diese Handlung vollführen zu können. Ich muss die Haltung dazu schon gewonnen haben. Ich kann auch eine gewisse Körperhaltung nur einnehmen, wenn ich die Muskelspannung dafür habe. Also eine Haltung gewinnen ist gar nicht so einfach. Das ist sehr voraussetzungsreich.
Ja.
Und ich muss gewissermaßen auch Gelegenheit zur Verzögerung gehabt haben, also zur Reflexion und vielleicht zur Variation. Bei Peter Biri heißt es, wir brauchen dafür viel Fantasie. Wir müssen uns jedes Mal vorstellen, es hätte auch anders sein können oder es könnte jetzt anders sein, deswegen könnte ich das und das tun. Ja, was ist mit jemandem, der diese Form von Fantasie nicht hat oder da ein bisschen unbegabt ist, ne?
Ja, oder vielleicht auch in dem Moment gar nicht moralisch denkt, sondern rein pragmatisch.
Ja.
Und ich finde dann in dem Moment eine moralische Entscheidung zu unterstellen, selbst wenn sie am Ende vielleicht unmoralisch ist, oder nicht einem höheren Ziel untergeordnet zumindest, finde ich total schwierig. Also es ist ganz oft so, ich habe ganz oft den Impuls, Leuten zu sagen, ist immer scheiße und so rumzuklugscheißern. Und dann im zweiten Moment überlege ich halt auch gerne mal, naja, aber was ist, wenn es einen triftigen Grund gibt dafür, dass diese Handlung gerade genauso ausgeführt wird, wie sie ausgeführt wird? Also es gab ja jetzt gerade in Köln die Nummer, dass sie die Fahrräder auf dem Weg geparkt haben, also auf den Straßen und dann bin kurz zum Bäcker. Und dann stand das Fahrrad halt so lange mitten auf der Straße, wie es halt sonst auf dem Radweg steht. So, prinzipiell kenne ich das Problem und erkenne auch an, dass es gefährlich ist, weil ich so oft mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich diese gefährliche Situation auch schon häufig erlebt habe. Und ich habe mich aber auch schon aufgeregt und sehe dann, dass eine fußkranke alte Frau aus dem Auto steigt. Oder eine Frau mit zwei schreienden Kindern irgendwie versucht, das zu dengeln und zu handeln und so. Das ist der Moment, wo ich denke, so, ja, da würde ich quasi Gnade vor Recht ergehen lassen. Also da würde ich auf mein Recht verzichten, diesen Radweg zu benutzen und die Gefahr sozusagen billigend in Kauf nehmen. Während wenn da irgendwie so ein junger Typ rauskommt, der offensichtlich nicht fußkrank ist und einfach keinen Bock hat, einmal um den Block zu fahren, um sich einen Parkplatz zu suchen, da denke ich dann so, ja, ey, Alter, also ganz ehrlich, es kann es ja wohl auch nicht sein, dass du jetzt deinen Parkplatz nicht in diesen Weg blockierst. Also ein und dieselbe Handlung kann unterschiedlich motiviert sein und dann bei mir eine unterschiedliche Bewertung hervorrufen.
Ja klar, die ist auch in unterschiedliche Kontexte eingelagert. Das ist ja eine Lüge, dass wir sagen könnten, ach, das entscheidet das Individuum in dieser Situation so selbst, was richtig ist. Oder ich, die ich daneben stehe, könnte das auch frei beurteilen. Hätte da irgendwie die moralische Urteilskraft und kann sagen, ist das jetzt eine richtige, eine gute Handlung oder was auch immer. Woran will ich das bemessen? Mein Maßstab ist ja auch einer, den ich erst gewonnen habe. Und den ich je neu aushandle auch. Also den, klar kann ich gläubig sein und mich festlegen auf irgendeinen Maßstab, der mir sagt, was gut und richtig ist. Aber ich bin ja trotzdem darauf angewiesen, das immer wieder zu verteidigen, wenn andere Menschen unter Bedingungen des Pluralismus nun mal andere Maßstäbe einfordern. So. Und das gibt's ja dann wiederum auch auf beiden Ebenen. Einerseits beim Begehren, wenn ich sage, ich will das und das. So, dann kann ich schon gucken, ja, entspricht das wirklich meinem eigenen Willen oder beduppe ich mich da? Und ist das gesellschaftlich gewollt, dass ich das will?
Also, ich will immer Schokoladeneis. Das ist wirklich aus meinem eigenen Wollen. Das hat nichts damit zu tun.
Mit der Werbung.
Nichts, hat auch nichts damit zu tun, dass man süchtig nach Zucker wäre oder irgendwas.
Gar nicht.
Will. Es ist eine ganz freie Entscheidung, ja. Auch gerade bei 35 Grad hier.
Gerne, auch mal wird ja gesagt, mein Körper will das.
Ich schon mal, ja, mein Körper.
Wer ist das denn? Kenn ich nicht.
Wieso, du bist ein großer Geist, Freund der Leiblichkeit.
Ja, aber die unterscheidet eben nicht in den Dualismus von Körper und Geist, während ich ihnen natürlich auch die analytische Unterscheidung in Körper und Geist ist so ein komisches Begehren, dass man das unbedingt trennen müsste. Aber es hilft auch,
es hilft, das zu trennen. Ich glaube, es hilft, Prozesse zu verstehen.
Ne? Genau, also, analytisch.
Mein Körper gibt mir ein Signal, ja, das der Geist dann sozusagen umsetzen, ja, ja, muss.
Aber auch da, das ist ja genau dasselbe. Will ich eine mich gesund, was ist überhaupt gesund? Will ich eine
gesund
Frau
ist das, wo du nie stirbst,
sein mit einem BMI unter 23? Warum will ich das? Das ist ein komisches
Begehren. Warum würde
Begehren.
Ich das wollen müssen?
Warum kann ich nicht gleichzeitig BMI über 23 und glücklich sein? Ja, weil das eingelagert ist in gesellschaftliche Kontexte und weil es aber auch mit mir als Individuum zu tun hat, ne? Weil ich mich eben gut fühle, wenn ich viel selbst bewegen kann, wenn es mir leicht fällt, 4 Stockwerke hochzulatschen und diese Dinge. Und das ist schon auf der Ebene des puren Wollens und Willens total schwierig. Und wenn man dann in die Bewertungsebene guckt, wird es ja noch viel schwieriger. Also was sind so langfristige Entwürfe, die ich unterstützen würde? Welche Art von Mensch will ich sein? Und wie steht das im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Zuschreibungen von kulturellen Grundbildern, die jetzt richtig und gut wären? Mhm. Ich komme da nie dahinter, ob das jetzt wirklich mein eigenes Begehren ist und mein eigener Entwurf davon, wie Mensch sein jetzt sein sollte. Oder ob mir das vermittelt wurde, Anlage, Umwelt, Erziehung, Sozialisation und dieser ganze Kram spielt ja nun mit.
Und dazu kommt ja am Ende auch, dass wir nicht in die Zukunft gucken können.
Ja.
Also wir können nicht wissen, was unser Handeln bewegt oder nicht bewegt, sondern wir tun das und wir handeln in einer Annahme, dass es etwas bewegen oder auswirken könnte.
Ja. So. Und sogar rückwärtsgewandt in die Vergangenheit. Wir können das natürlich interpretativ werten, was passiert ist. Aber zum einen habe ich nie Zugriff auf eine volle Datenlage oder sowas. Wie soll das gehen? Und zum anderen kann
Schreibst
ich...
du nicht mit?
Doch, alles. Das Internet schreibt ja inzwischen mit. Es werden alle Daten sind irgendwo
Rita,
in der Wüste auf dem Server.
Rita kommt immer mit so einem Rollkoffer, ja, mit Kladden.
Ich habe meine Daten dabei. Ja, mir wurde schon gesagt, das sei mein Leben sei unmöglich, was ich sehr lustig fand, weil ich immer Bücher mit mir rumschleppe. Das sei unmöglich.
Ja, das ist unmöglich, weil jetzt ja auch keiner weiß, was du liest und welche Werbung man dir jetzt vorhalten könnte, boah, damit du noch mehr liest.
Irgendwer wird
und konsumierst.
Wird das schon wissen. Aber ja, es ist so lustig, wenn man sagt, dein Leben ist unmöglich. Aha.
Du bist nicht digital, dir fehlt was.
Wie du meinst. Jedenfalls diese Art, auf Handeln zu referieren und zu sagen, ja, ich habe die Gründe dafür eingesehen, meinetwegen auch rückwärtsgewandt in der Historie und das war dann notwendig so, dass sich das entwickelt hat. Übrigens ist das auch ein ergänzendes Argument bei Kane, dass er sagt, also diese self-forming actions sind die notwendigerweise, nicht zufällig, also wie ein Buch lesen, sondern die notwendigerweise eine Entscheidung darüber machen, wer ich bin. Also, dass ich eine notwendige Zuschreibung machen kann von, das hat sich so entwickelt, weil, finde ich meistenteils unplausibel. Da spielen immer noch Affekte und Effekte eine Rolle, von denen ich nicht weiß. Und das auszuhalten ist vermutlich ganz schwer, dass es immer ein alternatives Handeln gegeben hätte. Deswegen ja auch diese Diskussion, auf die du eingangs referiert hast. Wie soll man die beenden? Ich kann doch nicht sagen, na, ich in der Situation hätte aber das und das gemacht.
Das kannst du nicht
wissen.
Ja, im
Konjunktiv, ja.
Ja,
aber
genau. Das zum einen und zum anderen, ich habe gerade noch so einen Gedanken gehabt, dass Dinge, die es dir leicht machen, dass du die schneller annimmst, als es wieder rückwärts zu biegen und einen Umstand dir zu machen. Mhm. Also dann, ne, zum Beispiel diese Coffee-to-go-Geschichte. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Coffee-to-go-Becher ich selbst konsumiert habe, bevor ich auf den Gedanken gekommen bin, Moment, irgendwie ist das scheiße und du wirfst halt ständig Sachen weg. Ja? Mhm. Das kann irgendwie nicht dein, das bist nicht du im Prinzip. Ja? Also das ist nicht meine Vorstellung von Konsum, dass ich etwas kaufe, um es wegzuwerfen. Aber es hat natürlich eine ganze Zeit lang gedauert, um da nicht nur zu sagen, ich find's doof, sondern auch zu überlegen, ja, na, was ist denn die Alternative? Es wird mir überall sehr bequem gemacht. Ich sehe, alle Leute machen das, ja. Ich kann an jeder Ecke in Köln kann ich einen Coffee to go haben. Das heißt, ich habe ein kleines Gähnerchen. Denk, ach, ich bin so müde, ich brauche jetzt einen Kaffee. Ach, guck mal, da ist ein Kaffee, ich zahle 1,50, nehme so einen scheiß Becher mit so einem Plastikdeckel und habe mein Bedürfnis erfüllt.
Du könntest natürlich auch immer den Becher dabei haben, das machen ja auch einige.
Genau, aber das ist ja schon wieder ein Schritt. Also dafür musst du ja erstmal gucken, welchen Becher will ich, und du musst ja dann diesen Becher auch dabei haben. Du
planvoll
musst ihn selber
handeln.
Du musst ihn selber spülen, ne? Also ja. Ich kann natürlich nicht morgens aus dem Haus gehen und gucken in meinen Becher und da ist noch der Mandelmilchrotz vom Vortag drin und der klebt ordentlich. So.
Kannst du schon, ist dann nicht lecker, der nächste kommt.
Richtig, du kannst ja auch niemandem unter die Nase. Hier können sie mal kurz spülen. Ja. Ich kann nicht dazu. Das ist ja, das ist schon wieder was anderes. Aber so, ich muss natürlich einen Schritt zurücktreten von meiner eigenen Handlung und Bequem und auch von dem Automatismus. Das Ganze lebt ja davon, dass es auch sich so als Automatismus entwickelt. Genau. Ja, also man ist ja schon fast nicht mehr in der Lage, das Haus zu verlassen, ohne was in der Hand zu haben. Sei es eine Wasserflasche oder ein Telefon oder eben dein Coffee-to-go-Becher. Wir haben ständig alle irgendwas in der Hand. Niemand hat mehr die Hände frei so richtig. So.
Ja, mir ist aufgefallen, ich habe entweder gar nichts dabei oder sau viel. Ich habe das ganz
der Rollkoffer mit den Klappen.
Nee, entweder habe ich dann da, weil ich ja nicht weiß, ne, was man so alles brauchen kann, Wasser dabei und so ein Becher und ein Schal, falls kalt wird, auf dem man aber auch sitzen kann, falls ich mal auf der Wiese sitzen muss.
Das ist wirklich sehr pragmatisch.
Und ein Regencape und Sprühkreide und irgendwie so Sachen, die man dringend braucht, genau. Also der Kängurubeutel. Oder ich gehe ohne alles. Aber normal ist das nicht. Das mag ich. Das gebe ich gerne zu. Aber es entspricht im Prinzip genau dem. Ne? Was werde ich heute handeln? Was werde ich heute denken? Was wird mir heute passieren und begegnen? Und wie werde ich dem entsprechen? Entweder kann ich so einen Tag haben, an dem ich sage, da lasse ich Welt mal auf mich zukommen und versuche, möglichst im Einklang damit zu handeln. Das ist ungeplant, da kann ich sowieso wenig Zugriff drauf nehmen. Das sind die Tage, an denen man ohne große Zurüstung das Haus verlässt. Und an anderen Tagen denkt man so, ich kann planvoll planlos sein. Ne? Also es kommt trotzdem auf mich zu, es kann ganz vieles Verschiedenes auf mich zukommen. Ich mache mir schon keine Illusion darüber, dass ich den Tag völlig herstellen könnte oder den mir untertan machen könnte. Aber ich brauche dann ganz viele Möglichkeiten zu handeln und mein Handwerkszeug dabei zu haben. Und bei Peter Biri heißt es, das Buch, auf das ich auch referiere, heißt Handwerk der Freiheit. Weil letztlich ist so, wie du sagst, das sind Übungen. Ne?
Ja, tatsächlich ist es so. Also ich merke das, ich habe ja auch jetzt relativ, also in den vergangenen Jahren, immer mal wieder irgendwas umgestellt. Und natürlich ist es eine Übung. Ne?
Ja.
Und die Übung kann auch einfach sein, okay, ich gehe durch die Gegend, ich merke, ich bin müde. Ja? Ich habe meinen Kaffeebecher nicht dabei. Muss ich jetzt im Laufenden Kaffee trinken? Man macht das einfach, aber in dem Moment, wo man sich ganz bewusst die Frage stellt, muss ich jetzt im Laufen einen Kaffee trinken?
Ja, was sind auch die Alternativen?
Ist,
ne?
Genau, ist diese 5-Minuten-Befriedigung so viel wert, dass ich dafür diesen Müll produziere? Ja? Habe ich im Zweifel, und ich persönlich bin mittlerweile der Meinung, man hat immer 5 Minuten, habe ich im Zweifel die Möglichkeit, den eben im Stehen zu trinken, aus einer Keramiktasse. Oder habe ich die Möglichkeit, vielleicht mal eine halbe Stunde zu warten und dann den vielleicht nicht ganz so leckeren Kaffee im Büro zu trinken, was auch immer. Also,
ja, oder keinen zu trinken. Ne?
Richtig. Aber
man kann auch einen Mitmenschen bitten, einem eine Wegschelle zu geben, wenn man gerade so müde ist. Oh, das habe ich
den Gewalt.
Ja, das habe ich den Studierenden am Wochenende im Blogseminar, haben die auch solche Sachen gefragt. Und dann habe ich den Begriff Wegschelle benutzt und die sagten, vom ganzen Blogseminar würden sie sich jetzt nur das merken, um mich zu ärgern. Voll gemein.
Wegschelle, so heißt diese, ich glaube, so heißt dann auch der Podcast, damit das wirklich niemand mehr vergisst.
Das ist eine Referenz auf meinen lieben Trainer Rüdiger May, der mir die regelmäßig anbietet, wenn ich zu unkonzentriert bin.
Ach so, das ist
willst du eine Wegschelle? Ja, ne, lieber einen Kaffee, würde ich dann halt sagen.
Ja.
Nee, also dieses Nachdenken über Alternativen, das geht verloren, wenn man nicht die eigenen Einübungen und Gewohnheiten nochmal reflektiert. Das ist ja das, was wir eben mit der Verzögerung hatten. Also ich habe ja die Möglichkeit, in ein Verhältnis zu diesen Verhältnissen zu treten. Warum ist das überhaupt eine Möglichkeit für mich, ständig irgendwas konsumieren zu können? Das ist eigentlich schon schräg.
Naja, das heißt ja, und der Witz ist, und das ist wirklich das Gemeine, es heißt ja Convenience. Convenience-Food.
Ja.
Fertiggerichte heißen Convenience-Food. Würde man das unter den deutschen Begriff verkaufen und sagen, das ist das Bequemlichkeitsessen, wäre das eine Beleidigung, wenn der Deutsche etwas nicht isst, dann bequem. Wir sind fleißig und ordentlich und anständig. Und
okay, aber das hässlich Triebhafte, was wir einfach erledigen müssen, wie Essen und Schlafen, das kann man ja dann schnell machen, um wieder leistungsfähig zu sein.
Genau, aber das ist unter dem Begriff Convenience würden wir das viel eher akzeptieren, als unter dem Begriff Begriff Bequemlichkeit. Ja. Wir sind nicht bequem, wir sind fleißig.
Ja, es muss dann heißen, schnell mal zwischendurch, um wieder leistungsfähig zu sein, essen.
Deswegen heißt es aber ja Fast Food.
Ja, vielleicht.
Ja? Das heißt ja auch nicht irgendwie Drecksfutter, Entschuldigung.
Nora hat starke moralische Wertungen. Starke Wertungen.
Nee, das ist ja alles ganz journalistisch sauber getrennt.
Ja, ja.
Nein, aber das ist so, Ich finde das total bezeichnend, dass so Begriffe wie Convenience Food, das bringen wir nicht mit uns zusammen.
Mhm.
Ja? Ich meine, für wen ist denn das bequem jetzt? Also so ein Fertigessen und so.
Ja. Oder wer bringt es auch auf zu sagen, ja, ich bin ein eher bequemlichkeitsorientierter Mensch und fühlt sich nicht schlecht dabei.
Ja, das heißt halt auch, das hat mit Bequemlichkeit nichts zu tun. Ich habe keine Zeit, weil ich so viel arbeite. Mhm. Weil ich so fleißig bin, habe ich eben keine Zeit mehr, mich zu kümmern. Es ist eine Unverschämtheit, das Bequemlichkeit zu nennen.
Mhm.
Ich glaube, wenn man den Leuten sagt, pass auf, dein Handeln, das, was du tust, ist reine Bequemlichkeit, das würde dazu führen, dass niemand mehr sein Handeln überprüft.
Ja, oder dass man neu drüber nachdenkt, was eigentlich bequem ist. Ich finde zum Beispiel sehr bequem, dass es immer überall Möhren und Äpfel gibt. Das ist Convenience Food, total. Ich kann das nehmen und essen. Bananen sind noch dazu verpackt.
Aber ich muss tatsächlich,
in sich selbst.
Ja, aber ich muss mit mir zum Beispiel ausdehnen. Jetzt gerade gibt es selbst im Bio-Supermarkt nur Möhren aus Italien.
Ja.
Ob ich die kaufe oder nicht.
Ja, nee, die musst du dann hier im Schrebergarten.
Genau, im Schrebergarten, in meinem Dachgeschoss.
Was sei denn, das holen die Wühlmäuse, da musst du aufpassen.
Hier ist hier in der tropischen Hitze meines Dachgeschosses werden jetzt gerade eher Bananenstauden gesagt.
Kokosnüsse.
Kokosnuss.
Ja, aber ne, das sind Kulturzuschreibungen, was wir als bequem definieren. Während es ja durchaus auch eine Form von Bequemlichkeit sein kann, ein unbequemes Leben zu führen, indem ich zum Beispiel entscheide, ich möchte ein Mensch sein, der so und so ist, meinetwegen, der die halbe Stunde zum Unverpacktladen fährt und so weiter. Das ist eine Form von Bequemlichkeit, weil ich dann, das ist mein Argument immer, wenn ich gefragt werde, warum vegan, weil ich Komplexität reduziere, weil ich eine Festlegung mache, zumindest für den Moment und eben nicht mehr diese reflexive Verzögerung jedes Mal machen muss, wenn ich was konsumiere, sondern das ist eine Vorentscheidung, die es mir im Moment jetzt bequemer macht.
Das stimmt.
Die ist für eine Weile sogar sehr bequem, weil ich das in meinen Alltag integriere, Gewohnheiten darauf aufbaue und so weiter und gar nicht mehr reflektieren muss, ob das Richtige oder das Falsche ist. Das ist natürlich genauso tückisch wie jede andere feste Entscheidung.
Aber du hast dir halt
vorher
die Gedanken gemacht. Und das ist nämlich genau so ein bisschen da, wo ich mit mir persönlich gerade hadere. Ne? Mhm. Ich möchte wirklich, also ich bewundere diese Zero-Waste-Bewegung total.
Mhm.
Das ist für mich persönlich, wirklich ganz persönlich, nicht pragmatisch, im Moment. Im Moment fühle ich mich persönlich nicht in der Lage, das umzusetzen und so in meinen Alltag zu integrieren, dass es eine sinnvolle Entsprechung findet in meinem Alltag. Ich habe aber für bestimmte Dinge mir die Zeit genommen und das umstrukturiert. So, das heißt, wenn es in meiner Prioritätenliste irgendwann hochrutscht, ich mir die Zeit nehme. Ich sag bewusst nicht Zeit haben, weil das ist immer eine Frage der Priorisierung, ne? Also wenn ich mir bewusst die Zeit nehme, darüber nachzudenken, wie kann ich das sinnvoll in meinen Arbeitsalltag oder in meinen persönlichen Alltag integrieren, werde ich eine Lösung finden.
Mhm. Ja, so. Ich meine, man könnte jetzt daraus ein Plädoyer für die Grauzone machen. Ich finde ja eher ein Plädoyer für die Buntzone. So. Weil da spielt so vieles mit. Die Begehrungen, die Bewertungen, die Gewohnheiten, die Einübungen, dann dein Handwerkszeug, das du hast und andere nicht und so weiter. Und wenn ich das alles reflektiere und zusammenbinde zu einem bunten Strauß an Möglichkeiten und da eine Entscheidung treffe, die vielleicht nicht digital gesteuert an aus ist, entweder ich mache das total und richtig und 100% oder ich mache das gar nicht und jetzt ist es auch egal. So, das hört man ja auch immer wieder. Kannst du ja sowieso nicht richtig machen, da kann ich ruhig auch machen, wie ich will, dann kommt man genau bei diesem Austarieren raus. Was entspricht mir denn? Und wo kriege ich dann Rückhalt aus der Welt? Welche Art von Antwort kriege ich durch diese Handlung?
Aber auch ein Zugeständnis an diese Prozesshaftigkeit machen. Also wenn ich sage, ich muss das mit mir aushandeln, dann meine ich das wirklich so.
Ja.
Ich muss das mit mir aushandeln. Das dauert seine Zeit. Das habe ich gemerkt ich habe zum Beispiel viele Umstellungen, die mich jetzt als Vegetarier in eine Schublade stecken würden, gemacht aus vornehmlich erstmal gesundheitlichen Gründen.
Mhm.
Also natürlich ist mir das Tierleid bewusst, aber viel näher bin ich mir selber.
Mhm.
Das ist so, das ist einfach die ehrliche Variante zu sagen, ich habe aus persönlichen gesundheitlichen Gründen auf verschiedene Produkte in meinem Leben verzichtet, zum Beispiel Milchprodukte oder das massiv reduziert, auch Fleisch und Ähnliches. Es ist mir sehr bequem gewesen, weil ich so leichter etwas umsetzen konnte, was ich auch für moralisch wichtig halte.
Mhm.
So, aber diese Umstellungsphase, das waren 3 Wochen, in denen ich echt gestresst war. Mhm. Ja? Und diesen Prozess durchzustehen und zu sagen, ich mache das jetzt aber trotzdem, weil ich muss das jetzt durchhalten und ich weiß, dass am Ende das auch okay ist und ich da eine Routine drin kriege und. Dafür muss man, finde ich, auch so innerlich bereit sein und zu sagen, okay, ich habe jetzt auch die Kraft und die Muße, das einfach mal zu durchleiden.
Ja, und auch zu durchleiden, dass das nicht für den Rest deines Lebens bestimmend sein muss. Das ja. Hatte ich dann letztens, als ein Arzt fragt, ja, vegan, aha, ja gut, sie kann man ja sowieso nicht von ihrer Überzeugung abbringen. Habe ich gesagt, doch, mit Argumenten bringen Sie doch mal welche. Ja. Das ist doch Quatsch, selbstverständlich denke ich drüber nach, ob das noch richtig ist, unter welchen Umständen ich diese Entscheidung überhaupt getroffen habe, ob ich die getroffen habe oder ob das ein Teil auch die Welt für mich mitgetroffen hat und warum. Und sicher, das war ja die Eingangsfrage, bin ich auch jemand, dem es relativ leicht fällt, aus der Einsicht ein Handeln zu folgern. Relativ. Ja, genau, also ich muss mich gar nicht ständig unter die Knute meines Willens zwingen oder so. Und mir fällt es inzwischen auch, dass das Alter, das ist so schön zu Alter, fällt es auch leichter, Ausnahmen zu machen und ich zu sagen,
gehört,
ja, okay,
die Rita hat gesagt,
ich bin voll alt.
Es ist so schön zu altern.
Ja, es ist wirklich schön zu altern. Auch ästhetisch, meine Falten sind so schön.
Ich weiß nicht, wovon sie redet, aber...
Nee, aber das ist das Gute, dass man auch diese Prozesshaftigkeit an sich wahrnimmt, finde ich. Während ich die mit 20 einfach, ich wusste um sie, aber ich habe sie nicht gespürt.
Ja.
Und das Altern mal zu spüren, heißt auch zu wissen, ich war vor 10 Jahren jemand anders und werde in 10 Jahren jemand anders sein, der trotzdem die gleiche ist, die trotzdem die gleiche ist. Das ist ja das Verrückte dabei. Und das liegt auch daran, dass ich auch hier ein Verhältnis zu meinen Verhältnissen gewinne, dass ich damals in anderen Verhältnissen stand als jetzt und dass ich die Entscheidungen, die ich getroffen habe, natürlich ja unwiederbringlich getroffen habe, die kann ich nicht rückgängig machen, aber die Effekte, die es hat, sind auch etwas, mit dem ich umgehe, auf das ich antworte und das mit mir spricht. Und da im Dialog zu bleiben mit mir selbst ist schon anstrengend genug. Das nochmal in Dialog zu bringen mit anderen und mit der Welt ist auch ein echtes Anliegen. Und es ist aber auch okay, wenn ich da nicht jede Minute des Tages Zeit für habe. Natürlich funktioniere ich ganz oft einfach nur in den gewohnten, eingeübten Mustern so. Und mache vielleicht auch mal irgendeine Ausnahme von meinen starken Wertungen. Das ist nicht mehr so problematisch wie früher. Und das heißt auch, ich kann vermutlich auch jemand sein, der völlig nach starken Wertungen lebt oder jemand, der völlig mal nach schwachen Wertungen lebt. Und ja, letztlich geht es darum, dass man sich dessen bewusst ist und irgendwie damit klarkommt, wenn man schon die Möglichkeit hat, ein bewusstes Verhältnis dazu zu gewinnen. Das ist ja ein Privileg.
Genau, und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist so ein Kerngedanke daran, sich darüber bewusst zu sein, dass alles im Fluss ist, dass man Entscheidungen treffen, aber auch wieder andere Entscheidungen treffen kann. Dass man Sachen ausprobiert. Also ich finde, es hat auch ein bisschen was mit Offenheit zu tun und mit einem Bewusstsein dafür, dass es keinen Status quo gibt über einen längerfristigen Zeitraum. Mhm. Also dieses Leben ist nicht stabil, unsere Entwicklung ist nicht stabil. Wie gesagt, ich habe lange selber Dinge getan, die ich heute, wo ich heute denke, nee, also Entschuldigung, wie blöd kann man eigentlich sein mir gegenüber? Mhm. Ja, also ich werte das auch nicht für andere, ich werte das für mich. Ja, ich weiß, dass Leute, die mir dann zuhören, sagen, ich werte das auch für sie. Mhm. Das bleibt euch aber selber überlassen, wie ihr damit umgeht, ob ihr euch jetzt als gut oder
schlecht. Das perlt an dir ab.
Nee, es perlt nicht an mir ab, aber ich tatsächlich ist es so, ich treffe diese Entscheidungen für mich und wer meint, er müsse sich daran messen, ich kann das durchaus verstehen, ich messe mich auch an anderen, aber das Problem ist meins. Mhm. Und derjenige, der sich dann an meinen Statuten misst, der macht sich sehr, also der muss mit sich selber das Problem lösen.
Verstehe
dafür bin ich
sehr
nicht zuständig.
Gut. Das machen Fleischesser immer, wenn sie mit einem dann sprechen, dass sie anfangen, sich zu legitimieren, bis man sagt, warum legitimierst du? Und dann werden sie nervös. Das kenne ich schon.
Ja, aber auch das halt einfach zuzulassen und zu sagen, naja, okay, also
ist doch super.
Ist es nicht, also fühl dich befreit von meiner persönlichen Wertung dir gegenüber. Es ist halt einfach mein Lebensstil und das, was ich für mich als wichtig und richtig erachte.
Ja, zumal wir ja noch nicht mal genau wissen, was denn dieser Wille ist. Also es gibt ganz spannende Experimente.
Du, der ist heute bei mir auch anders als in 2 oder 3 Stunden oder morgen oder gestern.
Ja, und wenn dir jemand die Elektrode ins Hirn setzt, die irgendwie ein Areal aktiviert und du hebst den Arm und sagst nachher, wenn du gefragt wirst, warum hast du den Arm gehoben? Ja, weil ich wollte. Das ist schon unheimlich. Ach so, ist das jetzt dann doch Determinismus oder was? Also ich war nie irritierter als nach meinen ersten 2 Semestern Philosophiestudium. Da hatte ich im ersten ein Determinismus-Seminar und mir wurde schlüssig erklärt, warum es keine Willensfreiheit gibt. Und im zweiten zweiten hatte ich natürlich ein Willenfreiheitsseminar und mir wurde schlüssig erklärt, warum es den Determinismus nicht gibt. Ja, ach so, in dem Fall ist eben auch eine Position in der Mitte nicht möglich. Also gibt es selbstverständlich, die meisten sind sogar in der Mitte, starker, schwacher Determinismus, starke, schwache Willensfreiheit und so weiter. Aber das sind Positionierungen, von denen man, wenn man sie konsequent durchdenkt, in einer Aporie endet. Also man hat dann
ein unlösbares
Problem.
Ach so, ja.
So. Aporie. In das gerne mal pädagogisch andere Menschen getrieben werden, um einzusehen, dass sie die Antwort nicht wissen. Und ich frage mich, ob man das immer so verantworten kann, den anderen darauf hinzuweisen, dass er keine Antworten hat. Das ist auch gemein.
Ja, aber meinst du wegen dieser großen Desillusionierung, die dann stattfindet?
Deswegen und weil man denjenigen mit Fragen allein lässt, wie, was motiviert denn dein Handeln? Aha, du kommst ja gar nie auf die Schliche, kannst du auch nicht. Ja, da weiß ich nicht, ob ich jemanden damit traumatisiere. Also mit diesen potenziell nicht lösbaren Themen kann man Menschen schon auch einen Schleier von ihren Überzeugungen reißen und das Leben wesentlich schwieriger machen, als es vorher war. Jetzt würde man dann sagen, naja, reichhaltiger. Ja, verletzlicher
vielleicht.
Ja.
Aber vielleicht
fantasievoller.
Auch ein bisschen, ja, ich tatsächlich, bei mir ist es so, nach der Arroganz der Jugend würde ich es fast nennen.
Kommt die Arroganz des Alters, wie bei mir.
Ja, die auch, aber auf der anderen Seite tatsächlich auch ein immer größerer Anteil an Demut sozusagen. Mhm. Nicht im Sinne von, ich wälze mich jetzt im Staub und danke demütig für meine Existenz, aber durch das Bewusstsein, wie viele Wahrheiten es gibt und wie viele Wahrheiten die Realität bereithält, an denen ich nichts ändern kann, weil eben jemand einer bestimmten Überzeugung ist oder für eine bestimmte Wahrheit eintritt, macht mich demütig gegenüber zum Beispiel meiner Handlungsfähigkeit. Also und, ich empfinde das als Privileg, mich so frei bewegen zu können und auch handeln und entscheiden zu können, ohne ständig gewertet zu werden und auch den einen Weg genauso gut gehen zu können und Teil der Gesellschaft zu sein, wie einen anderen Weg und dann eben auch Teil der Gesellschaft zu sein.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Macht dir das Lust darauf, die Bereiche wahrzunehmen, wo du das Gefühl hast, hier kann ich frei handeln? Wenn du sagst, so und so viel ist mir sowieso entzogen, dann nehme ich doch die kleinen Freiheitsbereiche, die ich habe und da tue ich auch was?
Genau, das also tatsächlich ist das so, aber es ist halt auch ein Bedürfnis, Menschen aufzuzeigen, dass es eben eine Form von Freiheit gibt, die versuchen sehr gegen die Wahrheiten anderer Leute anzukämpfen. So, das ist so und ich glaube, vielleicht kommen wir da auch wieder so ein bisschen zurück zu dieser Eingangsfrage, wie konnte das passieren? Ich glaube, das ist auch das wieder, was mit Konsens, mit Kommunikation zu tun hat, mit Leute von alleine lassen, nicht Diskurs suchen, sondern Einheit oder Einigkeit. So, weil der Diskurs ist immer eine unsichere Geschichte.
Ja.
Du kannst das Ding auch verlieren.
Das ist halt sehr wirkmächtig, ne? Also ich tue mich schwer damit, in diesen kulturellen Grundmustern zu denken, wie sie damals bestanden. Man muss auch nicht immer mit der Zweiten Weltkriegskeule kommen bei den Argumenten, aber es ist schon wichtig, weil das eben ein in extrem gedachter Totalitarismus ist, der ja auf die Gedankenwelt ganz vieler Leute übergegriffen hat.
Richtig.
So. Und dann zu sagen, ah ja, da musst du doch Abstand zu gewinnen und eine andere Haltung und so weiter, das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn ganz viele andere eine völlig konsistente Überzeugung davon haben, was gut und richtig ist. Und meine weicht so ab, während wir heutzutage ja sagen würden, ja klar hat der Individualismus und die Toleranz übergeordneten Wert, aber damals war das eben nicht so. Und du musstest da dem entgegendenken und dem entgegenhandeln. Das heißt, es hat auch Energie gekostet.
Genau, das musst du heute auch so ein bisschen, aber ich persönlich habe eher so das Gefühl, es gelingt mir auch nicht immer. Ja. Also meine Kollegin Rahel von heute Morgen möge es mir verzeihen, natürlich gerate ich mit Leuten aneinander, natürlich diskutiere ich nicht jeden Tag vernünftig und zeige Möglichkeiten auf, sondern bin auch mal bockig und trotzig und mache dann dies nicht und jenes nicht und was auch immer. Das ist nicht so, dass man jetzt permanent so heilig erleuchtet, vernunftgesteuert durch die Gegend läuft. Nee, erstaunlicherweise nicht.
Kam mir bei dir so vor.
Ja, bei mir kommt das auch häufig so vor, bis ich dann auf die Realität treffe.
Oder sie dich trifft.
Genau, also solange ich mit mir alleine bin, bin ich ein sehr friedlicher Mensch.
Na, komisch, ich nicht. Wenn ich mit mir alleine bin, bin ich total autoaggressiv.
Dafür siehst du aber noch jod aus.
Ja, ja.
Ja. Nee, aber es ist so, ich habe schon das Ziel, eher Möglichkeiten aufzuzeigen und den anderen aber auch durchaus damit alleine zu lassen und zu sagen, hier, pass auf, hier ist eine Tür und da ist eine Tür und da geht noch ein Weg lang und hier ist noch eine Seitenstraße und so und
ja.
Du kannst jetzt weiter auf der Autobahn fahren oder bleibst halt mal kurz stehen und guckst dir die Blümchen an. Du hast Möglichkeiten. Also ich finde dieses Wort alternativlos, wann war das, 2015?
Ja,
Unwort des Jahres. Genau, für mich persönlich ist alternativlos inakzeptabel sozusagen. Da bin ich intolerant.
Ja, gut, ein paar Alternativlosigkeiten gibt es und die wahrzunehmen ist auch wichtig. Zum Beispiel, dass Menschen essen müssen, um zu überleben. Ja, da gibt es jetzt keine Alternative zu und das ist wichtig, dass das unser Handeln motiviert. Also, ja, dass wir
aber
versuchen.
Es gibt auch Menschen, die behaupten, du könntest von Licht leben.
Ja, das mag sein. Also die fahren, klar. Also
die sterben dann halt irgendwann.
Entweder das oder sie kommen mit irgendwas aus, was wir nicht kennen und funktionieren nach anderen Mitteln. Aber den Welthunger bekämpfe ich nicht, indem ich den anderen empfehle, Licht zu essen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
Das ist erstaunlich, dass das da nicht funktioniert. Nee, das wird jetzt zynisch.
Oder ja, ja. Das sollte doch, ne? Komisch. Ja. Da gibt es doch Licht genug.
Ja, richtig.
Da, wo die Menschen hungern.
Das versteht man nicht.
Ja, ja, nee, genau. Also das meine ich, ne? Also so ein paar Alternativlosigkeiten gibt es und die sollten wir in unserem Handeln und Denken durchaus berücksichtigen. Nämlich alles das, was
lebenserhaltend ist. Genau, aber ich finde nicht in dem Moment, wo wir in einen Diskurs um eine, wie möchten wir Gesellschaft haben
politisch
und so gehen.
Natürlich
also,
nicht, ja.
Das wage ich zu bezweifeln.
Nee, genau.
Im Großen und Ganzen sind die Schranken der Handlungsfähigkeit vielleicht enger gesetzt, aber beziehungsweise, wenn man diese Schranken erweitern möchte, dauert es einfach ein unermessliches Maß an Zeit, diese Schranken zu verschieben, weil man einfach mit so vielen Befindlichkeiten diskutieren und aushandeln muss und so. Also das dauert einfach immer länger. Mhm. Aber im Prinzip, glaube ich, Alternativlosigkeit ist ein Konstrukt, das eigentlich nur machtlos, ohnmächtig, hilflos macht und etwas vermittelt, das dich wieder von dir auch so entfernt. Also auch von davon selber darüber nachzudenken. Also wenn schon jemand sagt, es ist alternativlos, kommst du ja schon nicht mehr auf die, hast du ja schon eine Schranke gesetzt und kommst ja nicht mehr auf die Idee, dich mit einer Alternative zu beschäftigen, weil ja schon jemand gesagt hat, ich hab das für dich alles ausgelotet. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Es ist das klassische Mitläufertum einerseits. Andererseits würde ich immer sagen, ein paar Figuren sollten wir uns auch leisten, die in totaler Hingegebenheit an Fremdbestimmung leben. Also ein Yogi mag so ähnlich hingegeben sein an Welt und der Welt aber auch entsagen, sie nicht gut finden, wie sie ist und sich insofern anpassen, als dass er dazu keine Haltung gewinnen will und sich möglichst von seinem Willen lösen will.
Also Extrempositionen sind ja auch so Eckpfeiler.
Genau,
ne? So.
Genau. Und in der Mitte passiert dann das spannende Leben. So. Und auch dieser Wechsel zwischen verschiedenen Positionen, die ich einnehmen kann, muss natürlich erstmal beispielhaft gelebt werden. Und das ist ein Gedanke des Neuhumanismus, den ich hochaktuell finde, dass ich mit meinem Leben einen Vorschlag mache, was Menschheit sein könnte. Das ist natürlich extrem pathetisch, aber man kann das klein-klein denken mit meinem Handeln bezüglich des Kaffeebechers. Meinetwegen mache ich einen Vorschlag, wie man es machen könnte. Den mache ich mir selbst, den mache ich anderen, die das beobachten, den mache ich der Welt, der möglicherweise scheißegal ist oder die darauf antwortet, das weiß man nicht. Ne?
Ja, aber selbst wenn es der Welt scheißegal ist, ist es mir persönlich nicht scheißegal, was mich ja dann auch wieder, ne, dann ist es ja dieses charakterformende Handeln wieder.
Genau, und dann wäre das, also im neuhumanistischen Gedanken wäre das Einzige, was wirklich ja, verwerflich wäre, mich dem völlig zu enthalten und zu sagen, och, mir egal, passiert mir so, Leben passiert mir so. Und wie gesagt, selbst diese Figur, glaube ich, braucht es gesellschaftlich, um sich dran abzuarbeiten. Aber ja, die meisten Menschen sollten da nicht zu schamhaft sein, denke ich, das eigene Handeln ernst zu nehmen, das eigene Wollen nochmal zu reflektieren und auch zu dem zu stehen, wenn ich sage, ich habe jetzt meinem Begehren da nachgegeben, das kann man ja sehr ehrlich tun und dann nicht absolut legitimieren und rationalisieren, warum das jetzt doch okay gewesen wäre. Wir machen halt auch mal was, was nicht okay ist.
Absolut.
So. Und dazu zu stehen und die Verantwortung, die daraus resultiert, anzunehmen, kann eben auch ein Handlungsvorschlag sein.
Und das kann ja auch eigentlich der Moment sein, also der Moment, in dem ich dann denke, ah, das war jetzt irgendwie uncool, kann auch der Moment sein, an dem ich eben erstmal eine Transformation einleite. Also es muss ja auch Schlüsselmomente geben, wo Dinge erstmal in mein Bewusstsein gelangen und an denen ich mich dann abarbeiten kann und dass ich dann aber ab dem Tag X dann doch keine Pappbecher mehr benutze, zum Beispiel, ist ja auch utopisch.
Ja. Ja.
Also ich finde auch, dass es eine Möglichkeit geben muss, in Verhandlung zu treten mit sich selber, mit seiner Umwelt und dass Veränderungen eben tatsächlich nicht von einem Tag auf den nächsten gefordert werden können.
Ja, eine Wegschelle kann von jemand anders kommen, aber auch von dir selbst. Kannst dir selber eine geben.
Ne, wenn du eine Wegschelle kriegst, dann fällst du erstmal hin, dann musst du die schütteln und aufstehen, das ist ja auch ein Prozess.
Ja, genau.
Kann ja sein, dass du ein neues Gleichgewicht finden musst. Da draußen hupt jemand wie verrückt.
Der will uns auf was aufmerksam machen.
Ja, dass da jemand im Weg steht. Ob man das jetzt
hört? Ja, ein Fahrrad vermutlich. Meins ist es nicht.
Also in Nippe ist eher ein Kinderwagen, aber gut.
Ja, also ich habe mein Fahrrad korrekt geparkt.
Das ist sehr anständig.
Auf der Rückseite von einem Parkscheinautomaten. Das ist ein Vorschlag, ein Handlungsvorschlag. Anderen nicht im Wege stehen.
Genau, und das Fahrrad zu benutzen, da muss man nämlich keinen Parkschein ziehen. Das ist ganz
raffiniert
von dir. Ja, ich habe dich durchschaut.
Ich mich noch nicht, aber es ist gut, dass du das für mich machst.
So, bevor das jetzt hier wegen auch Hitze in Albernheiten ausartet, Rita hat hier so einen schicken Zettel wieder vor sich liegen.
Yay, genau.
Und sag mal kurz, woher sie ein paar Ideen mitgebracht hat.
Ja, ich hatte eingangs referiert auf Platons großes Werk Politeia natürlich und aber auch auf den Phaedros. Da ist dieser Mythos mit dem Seelenwagen in Abschnitt 253 C und E in der Stephanuszählung. Findet man den wieder?
Das klingt ein bisschen nach Kirche gerade.
Ja, nee, ist nicht. Jemand hat die platonischen Dialoge geordnet, sodass man nicht mal, weil es so wahnsinnig viele Ausgaben gibt, muss man dann keine Seitenangaben machen, sondern Abschnitte, mehr ist es nicht. So. Dann hat Peter Biri das Werk Handwerk der Freiheit vorgelegt, auf das wir kurz zu sprechen gekommen sind und auf Robert Keynes Arbeiten zum Libertarismus, zum Beispiel The Significance of Free Will, gibt aber dementsprechend auch die Gegenposition zum Determinismus, also auch die sind spannend. Da habe ich mal gelesen, Ted Hondurich, um den es eine riesige Diskussion gab, wie frei sind wir. Das kann man mal nachschlagen, was da so alles diskutiert wurde. Und ein erhellendes Werk von Charles Taylor, Quellen des Selbst, der durchaus normativ geprägt schreibt, christlich geprägt und danach fragt, welche moralischen Quellen in der Moderne zurückzugewinnen sind, damit wir unser Handeln nochmal neu orientieren.
Das klingt super. Also wieder genug Literaturfutter für euch. Und wir haben eingangs ein bisschen Werbung gemacht. Ich sag's nochmal, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, erreicht ihr uns auf Twitter unter wddd-podcast. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an nora@wasdenkstdudenn.de oder rita@wasdenkstdudenn.de. Und ihr könnt natürlich unsere neue Facebook-Seite liken, uns teilen, empfehlen. Vielleicht auch bei iTunes eine Bewertung dalassen. Da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn es da mal ein Sternchen gibt oder zwei oder drei.
Wir wollen Sternchen sehen.
Wir wollen Sternchen sehen.
Ohne genau. Wegschelle. Super.
Genau. Genau. Und dann freuen wir uns einfach auf die nächste Folge, die unheilvolle Folge 13.
Da überlegen wir uns was.
Bis dann. Tschüss.